paradise.
Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 23. Juni 2021. Am Samstag, den 19. Juni, trafen sich wie gewohnt in der lauen Sommernacht hunderte Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Platz der alten Synagoge. Im Lauf des Abends kippte die Stimmung und die Polizei griff ohne Vorwarnung die Menschen an. Dabei kam es laut Augenzeuginnenberichten zu massiver Polizeigewalt. Luca ist einer der jungen Menschen, die von der Polizei unvermittelt angegriffen wurde und eine Tortur über sich ergehen lassen musste. Im folgenden Gespräch mit uns erzählt er, was die Polizei ihm alles angetan hat und dass es auch andere Wege gibt, solche Situationen zu entschärfen.
Luca, du warst ja am Samstagabend auf dem Platz der alten Synagoge und auch dabei, als es anfing, dass die Polizei diesen Platz räumte. Und du bist jetzt bei mir im Studio, weil dir ziemlich krasse Polizeigewalt widerfahren ist.
Ja, definitiv.
Vielleicht jetzt erstmal die Frage, wie geht's dir gerade?
Na, wie soll's mir gehen nach so einem Übergriff? Ich bin geschädigt, ich habe Schmerzen. So gut wie meinem ganzen Körper. Ich habe eine Gehirnerschütterung von der ganzen Sache erlitten und natürlich bin ich auch irgendwo psychisch geschädigt, denn ich wurde Opfer von Polizeigewalt ohne triftigen Grund. Ja, also definitiv geschädigt von der Situation, von dem Geschehen, ja.
Okay, vielleicht fangen wir nochmal an. Du warst auf dem Platz der Synagoge abends, wahrscheinlich mit Leute treffen, ein Bierchen trinken.
Genau, ja.
Magst du vielleicht so ein bisschen die Stimmung vor Ort oder also so was war da so vor Ort, ein bisschen erzählen?
Ja, genau. Ich war mit Freunden erst in der Stadt unterwegs, im Feierling, um dort das Deutschlandspiel zu verfolgen. Und irgendwann nach dem Spiel sind wir dann zum alten Platz der Synagoge. Viele Menschen dort gewesen, gute Stimmung und eigentlich echt einen schönen Abend gehabt. Geselliges Beisammensein, geselliger Austausch mit Freunden und auch neu kennengelernten Freunden, so wie es wieder, ja, für was der Platz auch irgendwo da ist, meiner Meinung nach. Also die Grundstimmung war erstmal super. Nur irgendwann nach 0 Uhr ist die Stimmung schlagartig gekippt. Es hat ein Scherbengewitter angefangen. Aus unerklärlichen Gründen für mich wurden auf einmal von vielen, vielen Personen Flaschen quer über den Platz geschmissen. Ich und auch meine Freunde, wir wurden von Flaschen bzw. von Glassplittern getroffen. Ich habe dann auch direkt den Täter quasi, der gezielt Blickrichtung auf uns mit der Flasche nach uns geworfen hat, gesehen. Und in dem Moment, als ich mich zu ihm drehte, nahm er schon die zweite Flasche, legte sie auf den Boden und schoss sie nach uns. Ich habe Glassplitter abbekommen, so wie auch eine Freundin von mir, die dabei war, die dann auch in den RTW musste und eine Schnittwunde an der Hand hatte. Ich hatte eine kleine Schnittwunde an der Brust. Und ja, daraufhin wollte ich den Flaschenwerfer darauf ansprechen und ihm einfach sagen, so hey, ist definitiv nicht okay, was du hier gerade tust. Wir haben dir nichts getan. Wir standen einfach nur da, haben quasi den weiteren Verlauf unseres Abends geplant und ja, bin auf den zugelaufen, wollte den Mann zur Rede stellen und kaum war ich in der Nähe von ihm, wurde ich schon von zwei Polizisten gewaltsam auf den Boden gedrängt. Der eine hat mich direkt in den Schwitzkasten genommen, Und der andere stand hinter mir, hat mir Schläge auf den Rücken gegeben, sowie er hat einfach auch meine Hände hinter den Rücken bringen wollte. Mehrmals deutlich und laut gesagt, ich tue euch nichts, ich will euch nichts tun, lasst mich bitte los. Ihr könnt ganz normal mit mir kommunizieren.
Kurze Frage, haben die irgendwie dir eine Begründung gesagt, warum sie dich auf einmal so angreifen?
Das war wortlos, das ist wortlos, wirklich wortlos wurde ich umgetackelt und wortlos wurde versucht, mich festzunehmen.
Vielleicht nochmal zu Verständnis, Polizei war da schon vor Ort oder?
Genau, die Polizei war den ganzen Abend schon vor Ort. Das ist ja immer ein recht großes Polizeiaufgebot auf dem alten Platz der Synagoge. Also die war definitiv schon vor Ort, aber von Platzräumung, so wie es dann im Endeffekt nach meinem Vorfall mit der Polizei, was passiert ist mit dem Platz, war da zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede.
Okay, dann vielleicht nochmal zurück. Du lagst jetzt da auf dem Boden im Schwitzkasten und der eine zerrt dir da an den Armen rum, oder?
Genau. Ich habe keinerlei Gewalt gegen die Polizei ausgeübt. Ganz, ganz kurze Augenblicke später, wo ich mit den zwei Polizisten da am Boden lag, kam regelrecht eine Mannschaft von Polizei auf mich und auf den Tatort, nenne ich es einfach mal, zugestürmt. Es waren innerhalb von kürzester Zeit mehrere, bestimmt 5, 6 Polizisten auf mir. Mir wurden Handschellen angelegt. Trotz mehrmaligen Versuch, einfach normal mit der Polizei zu kommunizieren. Auch als ich Handschellen angelegt hatte und ich schon widerstandsunfähig auf dem Boden lag, wurde keinerlei Anstalten gemacht, von mir runterzugehen. Also ich habe die ganze Zeit mehrere Knie und einfach auch eine Riesenlast auf mir gespürt. Zudem dazu wurde mir, als ich schon, wie gesagt, widerstandsunfähig auf dem Boden lag, wurde mir eine volle Ladung Pfefferspray ins Gesicht und auch in das Ohr gesprüht, woraufhin ich erblindet wurde. Und in dem gleichen Moment spürte ich mehrere Faustschläge auf meine linke Gesichtshälfte. Daraufhin drehte ich meinen Kopf nach rechts, logische Folgerung, einfach aus Eigenschutz. Und in diesem Moment erlitt ich einen Fußtritt der Polizei auch wieder mitten ins Gesicht auf meine rechte Gesichtshälfte.
Daher dann die Gehirnerschütterung, oder?
Genau, daher dann die Gehirnerschütterung und auch die Prellungen und Schwellungen und Hämatome.
Und währenddessen waren immer noch Polizisten auf deinen Rücken?
Genau, die Polizisten sind nicht von mir runtergegangen.
Selbst
während ich geschlagen wurde
und das Pfeffer da abgekriegt hast,
ist die Polizei nicht von mir runter, genau. Dann wurde ich gewaltsam aufgestellt und in einen Dienstwagen gehievt. Und als ob das ganze Geschehen nicht schon gereicht hätte, saß ich da in dem Dienstwagen mit Handschellen, mit Pfeffer in meinem Gesicht, nichtssehend und auch nichtssagend. Also keinerlei Beamtenbeleidigung oder sonst etwas. Und dann erlitt ich im Dienstwagen noch einen Faustschlag mitten ins Gesicht, worauf ich mich zu Boden wurf im Dienstfahrzeug. Natürlich irgendwo eigener Schutz einfach. Was macht man, wenn man nichts sieht? Was macht man, wenn man nichtssehend einen Faustschlag ins Gesicht bekommt, zudem dazu noch Handschellen angelegt hat? Man versucht sich irgendwie zu schützen und die einzige Möglichkeit war, mich auf den Boden zu werfen. Und anstatt die Polizei mich ganz normal wieder auf meinen Platz setzte, rissen sie mich an den Handschellen wieder zu meinem Platz, wobei ich mein komplettes rechtes und auch linkes Handgelenk blutig aufgerissen wurde.
Also ich sehe auch bei dir an den Händen die ganzen Schnittwunden und Schürfwunden, also die sind ja übersät damit.
Genau, ja. Ja, das kam alles von der Polizeiaktion, genau. Ja, daraufhin wurde ich ins Polizeirevier gebracht. Ich habe dabei bei dem Polizeieinsatz oder bei der Festnahme einen Schuh von mir verloren, genauso wie mein Rucksack, den ich auf hatte, mit dem ein oder anderen Wertgegenstand drinne. Die Polizei hat keinerlei Anstalt getan, meine Sachen zu mir zu tragen, sondern sie haben es einfach liegen gelassen.
Hast du die Sachen inzwischen wieder oder sind die weg?
Die sind weg. Ich habe im Fundbüro angerufen, im Fundbüro wurde nichts abgegeben. Ich habe an dem Montag nach dem Vorfall, genauso wie heute, den Dienstag nach dem Vorfall, auf dem Polizeirevier Nord, wo ich hingebracht wurde, angerufen. Meine Sachen sind spurlos verschwunden. Genau, wurde ich aufs Revier gebracht, wurde erstmal in einen abgeschlossenen Warteraum gebracht. Die Handschellen wurden mir nicht abgelegt und trotz mehrmaliger Bitte, mich einfach mal meine Augen ausspülen zu lassen.
Du hattest ja noch das Pfeffer im Gesicht, ne?
Ich hatte das Pfeffer im Gesicht. Mein ganzes Gesicht hat gebrannt. Ich konnte meine Augen nicht öffnen. Trotz mehrmaliger Aufforderung hat die Polizei mich erstmal gefühlt eine Ewigkeit, ich würde sagen, also mindestens 15, eher 30 Minuten mit dem Pfeffer im Gesicht und den Handschellen angelegt dort sitzen lassen. Ja, nach einer halben Stunde circa durfte ich dann mal meine Augen ausspülen, die Handschellen wurden mir abgelegt und anstatt irgendwie zu fragen, was überhaupt der Vorgang, was passiert ist, was wie der Vorgang von sich ging, wurde ich einfach stillschweigend von der Polizei in eine Einzelzelle gebracht.
Und die haben dir nicht mitgeteilt, warum sie dich überhaupt mitgenommen haben?
Mit keinem Wort, nein.
Mit keinem Wort. Und wie lange haben sie dich da jetzt eingesperrt gehabt dann?
Insgesamt war ich circa 2 Stunden auf dem Revier.
Okay, und danach auch nicht gesagt, warum sie dich mitgenommen
haben? Kein Statement dazu, nein. Okay.
Als du verhaftet worden bist, du meintest, die Stimmung ist da gekippt, aber hast du noch mitbekommen, was dann passiert ist nebenher? Also warst du die einzigste Person, die dann von der Polizei angegriffen worden ist? Oder weißt du, ob da noch mehr Leute angegriffen wurden von der Polizei?
Ich weiß nur, dass meine Freunde, die bei mir waren, versucht haben, mir zu helfen, auch mehrmals gesagt haben, hey, das ist nicht der Richtige, das ist nicht die Person, die verhaftet werden muss, sondern die Person, die Flaschen geworfen hat, steht hier und grinst sich einen ab. Ihr müsst diese Person festnehmen. Meine Freundin hat natürlich auch versucht, zu mir durchzudringen durch die Wand der Polizei, die quasi da einfach abgeschirmt hat, dass niemand zu mir hin konnte. Und auch sie wurde gewaltsam von mir weggestoßen, zu dem Pfeffer angedroht, nicht gesprüht, aber das Pfefferspray gezückt, ihr ins Gesicht gehalten und gesagt, wenn du jetzt nicht zurücktrittst, dann bekommst du auch eine Ladung. Und das war der gleiche Polizist, der mir auch das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte.
Würdest du sagen, dass da die Polizei an dem Abend eher deeskalativ oder eskalativ aufgetreten ist? Also hätte man da auch die Stimmung auf dem Platz der Synagoge anders vielleicht auflösen können, wenn da die Stimmung gekippt ist, als das, was dann in der Nacht tatsächlich passiert ist?
Definitiv, klar. Wären die Polizisten zu mir gekommen, hätten menschlich mit mir gesprochen und mich gefragt, was denn gerade das Problem ist, dann hätte die ganze Menge auch nicht so mit Flaschenwürfen etc. reagiert. Aber die Polizei ist definitiv extremst eskalierend an die ganze Sache rangegangen und hat auch einfach irgendwo ihren aufgestauten Wut, würde ich sagen, an den Einzelpersonen ausgelassen.
Und gab es irgendeine Vorwarnung vor dem Angriff oder?
Keinerlei, nein.
Keinerlei, direkt rein.
Direkt rein, direkt drauf.
Was würdest du dir denn wünschen, was denn jetzt passiert?
Na, was ich mir wünschen würde, dass die Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden. Dass ich einfach, ja, dass ich nicht der Täter bin, sondern dass ich definitiv das Opfer bin und dass das auch irgendwo die Polizei und so, wie, so und auch die Welt mitbekommt, dass Polizeigewalt gegen Unschuldige angewendet wird und wurde, genau, dass die Polizisten, die betroffenen Polizisten einfach zur Rechenschaft gezogen werden.
Okay, ich danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank auch an meiner Seite.
Vergangenen Samstag, den 19. Juni, fand in Freiburg eine antifaschistische Demonstration statt, an der sich mehr als 300 Menschen beteiligten. Viel zu viele Einzelfälle, kein Angriff ohne Antwort, lautete der Titel, und Anlass waren die beiden rechten Gewalttaten, die eine Woche zuvor geschehen waren. Die Versammlung begann mit einem Redebeitrag, der die beiden Gewaltakte thematisierte. Und ja, wir hören nun in diesen Redebeitrag.
Diese Angriffe sind der Höhepunkt von steigender rechtsradikaler Organisierung und Aktivität in unserer Stadt, in der viele Bürgerinnen offensichtlich immer weniger bemüht sind, Freiburgs politisch linken Ruf aufrechtzuerhalten. In den letzten Monaten waren jedoch sogenannte Querdenker auf der Straße bei Versammlungen, Infoständen und Autokarten. Bei diesen Veranstaltungen waren von Anfang an gut vernetzte und schon seit Jahren aktive Faschisten beteiligt, wie Robert Hagermann von der AfD, der letzte Woche mit Pfefferspray und einem Messer Menschen verletzte. Der Protest gegen die verschiedenen Veranstaltungen von Querdenken hielt sich in Freiburg immer relativ klein, mit nur wenigen Ausnahmen. Es waren die Faschisten, die hier und deutschlandweit durch die Querdenkenbewegung eine neue Plattform für sich gewonnen haben, immer mehr das Gefühl, dass sie auch in Freiburg ihre Politik in Taten umsetzen können. In und um den Autokorsus wurden immer wieder Menschen angegangen, angefahren, verletzt und in zwei Fällen auch von der Polizei, die wie den letzten Samstag keine Gelegenheit verpasst, ihren Anteil an politisch motivierter rechter und rassistischer Gewalt zu haben. Kann also in einem gesellschaftlichen Klima, das immer weiter nach rechts rückt, mitten in Freiburg am helllichten Tag zwei Angriffe des Nazis stattgefunden. Menschen wurden in beiden Fällen angegriffen, weil sie klar geäußert haben, dass sie links sind oder solidarisch waren. Menschen wurden angegriffen, weil sie anders aussehen als Menschen, es in dem krankhaft formatierten Weltbild der Faschistin aussehen soll. Teil von Robert Hagermann wurde ein Mensch mit einem Messer angegriffen, weil er Zivilcourage geleistet hatte und zwei junge linke Aktivistinnen helfen wollte, weil er nicht tatenlos zugeschaut hat, wie Menschen für ihre Ideen und Engagement angegriffen werden, wurde er mit einem Messer am Oberkörper verletzt, weil Faschisten jede zwischenmenschliche Solidarität vernichten wollen. Doch nicht nur die Angriffe an sich, sondern die vielen Aspekte rund um den Angriff sind auch Grund für unser Entsetzen und unsere Wut. In beiden Fällen denunzieren wir ganz klar die Komplizenschaft von vorbeilaufenden Menschen, die nichts gemacht haben, ihre Hilfe nicht angeboten oder einfach zugeschaut haben. Die Anzahl an Menschen, die bei der Hetzjagd in Stühlinger zugeschaut haben, ohne in irgendeiner Art und Weise eingegriffen zu haben, ist absolut erschreckend und beschämend. Auch beim Messerangriff gab es ZeugInnen, die ihre Hilfe nicht angeboten hatten. Wehre den Anklängen lautet der Spruch, der sich auf die NS-Zeit bezieht. Selbstverständlich sind die 30er Jahre in vielen Punkten nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Eine der bedeutsamen Gemeinsamkeiten ist genau diese Passivität, die bei nicht beteiligten Menschen aus Angst, aus Indifferenz oder aus Privileg entsteht. Genau diese Passivität ist es, was damals zur Machtübernahme der Nazis geführt hatte. Und genau diese Passivität erlaubt es Faschistinnen, auch in Freiburg unbeschwert Menschen einzuschüchtern und anzugreifen. Andere wichtige Aspekte der Angriffe letzten Samstag ist die Komplizenschaft der Medien und der Polizei mit den Angreifern. Im Fall des Messerangriffs hat die Polizei in ihrem ersten Pressebericht lediglich die Sicht Robert Hagermanns weitergeleitet, der selbst Haupttäter war und von dem die physische Konfrontation überhaupt erst ausging. Der Polizei gefolgt ist die Badische Zeitung, die behauptete, dass der AfD im Messermann sich verteidigt habe. Im Fall der Hetzjagd in Stühlinger war der Haupttäter sogar selber Polizist. Da einer der Mittäter das wörtlich gesagt hat und zwei Polizistinnen sich nach der Kontrolle mit Lächeln und Händeschütteln mit ihm verbrüderten. Zudem gab die Polizei in einem Pressebericht zu dem Vorfall zu, dass der Haupttäter bei der Polizei arbeitet. Wollen wir damit das alle verstehen? Ein Polizist hat zusammen mit seinen rassistischen Freunden einen Menschen letzten Samstag mit dem Tod gedroht und ihn durch die Escholstraße gejagt. Es bleibt zu erwarten, was die Badische Zeitung dazu zu sagen hat. Wir leben heutzutage in einer nach rechts gerückten Gesellschaft, wiedergespiegelt durch tägliche Angriffe von Faschisten, bei denen Menschen tatenlos zuschauen, während die Polizei mitmacht und immer mehr Medien das Ganze nach außen decken oder sogar verteidigen. Wir sind entsetzt, wir sind traurig, wir sind wütend.
Aber wir sind auch nach diesen Angriffen dazu entschlossen, unsere Kämpfe für eine freie, solidarische Gesellschaft weiterzuführen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir schauen nicht zu, wie auf den Straßen Freiburgs Nazis Menschen angreifen, die nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild passen. Heißt es weiter in der Rede?
Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen hier, die für eine Welt mit mehr Selbstverwaltung, mehr direkter Demokratie, mehr Vielfalt und Solidarität kämpfen. Wir kämpfen weiter. Alle zusammen gegen den Faschismus.
Der Demonstrationszug lief laut und flotten Tempos durch die Wiehre. Am Tatort angelangt, wo Robert Hagemann, der AfD, eine Woche zuvor mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt und eine Person mit einem Messer niedergestochen hatte, wurde ein weiterer Redebeitrag verlesen. Dieser thematisierte diesen Angriff und stellte ihn in den Kontext Hagemanns Aktivismus in der lokalen verschwörungsideologischen Querdenkenszene. Außerdem wurde die Polizei kritisiert, die in ihrer Pressemitteilung nur die Sicht des mutmaßlichen Täters wiedergegeben hatte. Auch dass Robert Hagemann am selben Tag in die Freiheit entlassen wurde, zeige, wie, Zitat, erschreckend und inakzeptabel, Zitat Ende, mit solchen Taten umgegangen werde. So rufen die AutorInnen der Rede auf.
Wir rufen alle Menschen in Freiburg und darüber hinaus dazu auf, sich zusammenzutun, sich zu organisieren und gemeinsam aktiv zu werden, um gegen faschistische Parteien wie die AfD und rechte Bewegungen wie Querdenken Widerstand zu leisten. Letzten Samstag hat sich gezeigt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Es wurden Menschen auf offener Straße bei herrlichem Tag angegriffen und verletzt. Denn das sind die Taten, die auf die Hetzreden der AfD und der Querdenkenversammlung folgen. Wir lassen uns niemals unterkriegen. Wir kämpfen immer weiter für eine solidarische und selbstbestimmte Gesellschaft. Wir sind hier und wir bleiben hier, bis Freiburg nazifrei ist. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista!
Nach der Zwischenkundgebung bewegte sich die Demonstration zum Wohnort Robert Hagemanns in der Langemarktstraße. Auf dem Weg wurde Pyro gezündet und die Nachbarinnenschaft mittels Parolen auf den braunen Messerstecher aufmerksam gemacht. Im Anschluss an diesen nächsten Halt brachte die Polizei den Demonstrationszug zum Stehen und die Einsatzkräfte zogen ihre Helme auf. Es sei Pyrotechnik in ihre Richtung geworfen worden, so die Begründung. Auch später, kurz vor der Metzhauser Straße, brachte die Polizei die Demonstration zum Stillstand. Diesmal gab sie an, dass keine Absprachen über die weitere Route getroffen worden seien. Nach weiteren Gesprächen ließen die Polizeieinsatzkräfte die Demonstration jedoch gewähren. Schließlich bewegte sich der Demonstrationszug zurück über die Loretto-Straße zum Ausgangspunkt in der Urachstraße Ecke Günterstallstraße. Eine spontane Demonstration von der Günterstallstraße zur Johanneskirche hatte die Polizei verhindert. Die Demo konnte sich letzten Endes friedlich auflösen. Zu einer unschönen Szene kam es dann noch. Ein offensichtlichisierter Mann zeigte mehrfach den Hitlergruß und provozierte dadurch die verbliebenen Demonstrierenden. Polizistinnen nahmen den Mann vorläufig in Gewahrsam.
Am Samstag, den 12. Juni, jagte ein Mob mit Rufen wie Ausländer raus einen migrantischen Antifaschisten durch Freiburg. Die rassistisch motivierte Gruppe wurde mitunter von einem Polizisten aus derselbigen Gruppe angestachelt. Der Betroffene wurde von den gewaltausübenden Personen homophob beleidigt, geschlagen und mit dem Tode bedroht. Über 20 Minuten wurde er verfolgt und immer wieder angegriffen. Wie der Betroffene selbst berichtet, ist das Erschreckendste während dieser Zeit gewesen, dass fast niemand interveniert, hingeschaut, geholfen oder die Polizei gerufen hat, trotz direkter Hilfegesuche. Schließlich gelang es ihm dann an einer Tankstelle, die Polizei zu rufen, und diese rückte dann an, hört im Folgenden einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem Betroffenen, in dem er vom Polizeieinsatz berichtet.
Okay, aber dann kam die Polizei.
Ja, oder? Dann kam die Polizei. Wir mussten von einem der Wege wegstehen. Dann wurde gefragt, was passiert. Ich musste auch einen Alkoholtest machen. Ich war nicht betrunken, ich trinke seit 18 Jahren keinen Alkohol. Also, sie waren betrunken, aber ich musste auch noch meine Tasche auspacken und aus meinem Rucksack auspacken. Ich habe 2 Sack Orangen, Erdbeeren und Kirschen. Und ich weiß nicht, warum musste ich das überhaupt, wenn ich habe
die Polizei gerufen,
dass ich lebensgefährlich bedroht bin, und dann ich muss meine Tasche auspacken. Also es ist so ein bisschen...
Was hat die Polizei mit den Leuten aus der Gruppe, die da noch waren, gemacht?
Mit sie wurde auch Alkoholtest gemacht und ja, dann wurde auch ausgefragt, ja, was passiert oder gegenüber wem will ich Anzeige erstellen.
Und diese Person war ja gar nicht mehr da, die dich mit dem Tod bedroht hat.
Aber nachdem ich kontrolliert wurde und die anderen waren noch ausgefragt, habe ich bemerkt, im Distanz gegenüber die Straße in einem kleinen Gärtenbereich von hinter aus einem Busch der Mann, der Großmann, hat Versteck gespielt und guckt raus. Ja, und wenn ich ihm bemerkt habe, dass der ist der Mann, dann habe ich für den Polizisten gesagt, da ist der Mann, er hat mir gesagt, dass ich erschieße dich am nächsten Woche. Und keiner von den 8 Polizisten nichts gemacht.
Du hast darauf aufmerksam gemacht,
dass der ist. Ich habe gemacht, dass ganz genau da über ihm möchte ich Anzeige machen, und sie standen da und passiert gar nichts. 8 Polizisten waren da und passiert nichts.
Okay, was hast du dann gemacht?
Und dann habe ich, okay, das kann nicht sein, dass ich von einem Mann bedroht werde. Dann ich rufe die Polizei. Die Polizei sieht, der mich bedroht hat, und bewegt sich gar nicht. Dann ich habe weg dahin gesprintet, sehr schnell gelaufen. Und der Mann eigentlich könnte weglaufen, aber um die Ecke in diesem Kleingartenbereich habe ich ihn erwischt. Er einfach stand hinter dieser Ecke. Alle Polizisten und Polizistin haben geschrien, dass hey, halt, sie dürfen nicht, bleiben sie hier, verschiedene Sachen.
Ja, ja.
Aber ich war, hey, es kann nicht sein, dass sie sind da mit Autos und passiert nichts. Also, nachdem schon alle Personalien aufgenommen wurden. Also, sie können auch nicht...
Außer von dem, der mich mit dem Tod bedroht hat.
Locker könnte 2 Polizisten gegenüber der Mann gehen. Die andere Sache ist, was wirklich bemerkenswert, dass ich sage, hey, und an der anderen Seite der Straße, da standen noch 3 Männer von der zweiten Gruppe, und ein davon war dieser Mann in grauem T-Shirt, der hat mir gesagt, dass dieser kleine Mann ist ein Polizist. Ich sage für den Polizisten, der hat mir gesagt, er ist ein Polizist, er kennt ihn, warum fragen sie ihn nicht aus? Also, dann zurück zum Sprint. Ich sprinte gegen Richtung der Mann.
Zu dem kleinen Mann, der angeblich Polizist ist, oder vielleicht Polizist ist.
Und er stand da, hinter dem Garten. Zwei Polizisten mit dem kleinen Bus fuhren schnell hinter mir. Und wenn um die Ecke ich habe, ihm gezeigt habe, mhm. dass ja, er hat mich bedroht, er will mich erschießen. Sie sind Richtung ihm gelaufen, aber wenn sie in der Nähe waren, ein von den Polizisten mit ihm zusammengelächelt, als sie...
Sich angelächelt, oder?
Angelächelt, als sie... Also, als sie würden sich kennen.
Okay.
Also, es war...
So ein freundschaftliches...
Ja, also, das war nicht... Also, ich weiß nicht, für mich, es war nicht so, dass... Also, ich rufe die Polizei wegen einem Person an.
Mhm.
Eine Polizei kommt und dann sie lächeln zusammen und der Polizist noch dazu halb umarmt ihn, so von der Seite und öffnen sich, also...
Also begrüßt ihn herzlich praktisch.
Irgendwie, ja, eine Begrüßung...
Eine freundschaftliche Begrüßung.
Ja, ich könnte es so sagen. Und mhm. dann der Mann, der mich bedroht hat, nicht versucht wegzulaufen, war nicht wütend, nichts, einfach gelächelt und voll ruhig war. Dann von den zwei Polizisten, der andere hat gesagt, okay, wir haben es, gehen Sie zurück.
Hat dich weggeschickt oder was? Hat gesagt, geh weg.
Ja, zurück zu der anderen Polizisten. Und später dann diese zwei Polizisten zurückgefahren und der Mann auch zurückgekommen und einfach an der anderen Seite zu den anderen drei Menschen gestanden. Und dann mir wurde gesagt, dass ich, wurde gefragt, wohin gehe. Ich habe gesagt, ja, ich war unterwegs nach Heim. Und ja, so.
Und du wurdest dann auch noch angezeigt von dieser Gruppe oder was, wegen Beleidigung?
Genau, ja.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Bericht des Betroffenen der rassistischen und homophoben Hetzjagd am Samstag, den 12. Juni. Das ganze Interview findet ihr auf unserer Webseite rdl.de. Und die Polizei hat inzwischen noch eine zweite Pressemitteilung zu diesem Fall nachgeschickt, in der es unter anderem spitzfindig heißt: Als hinreichend gesichert erscheint es, dass es aus einer Gruppe heraus zu dem Ausspruch Ausländer rausgekommen ist. Worauf sich dieser Ausspruch bezog, beziehungsweise aus welcher Motivation heraus dieser Ausspruch getätigt wurde, bildet aktuell einen Bestandteil der Ermittlungen. Da in alle Richtungen ermittelt wird, wird aktuell auch geprüft, ob dieser Ausspruch an eine konkrete Person gerichtet oder im Zusammenhang mit einer Sachverhaltsschilderung einer Begebenheit, die mehr als 3 Jahrzehnte zurücklag, getätigt wurde. Soweit ermittelt die Polizei also im Nebel herum statt gegen den ganz konkret tatverdächtigen Kollegen. Diesen Montag sollte in der besetzten Gartenstraße 19 durch die Eigentümer und Architekten eine Abrissbegehung stattfinden. Die BesetzerInnen mobilisierten aufgrund dessen zum kleinen besetzten Häuschen in der Innenstadt. Im Falle einer versuchten Begehung riefen sie dazu auf, Widerstand zu leisten und luden zu einer Mahnwache vor das Haus. Die Begehung fand jedoch nicht statt und da kaum bis keine Polizei vor Ort gewesen war, sei davon ausgegangen worden, dass zumindest an diesem Tag keine Eskalation mehr geschehen würde. Die Kundgebung um 17 Uhr fand nichtsdestotrotz statt und in 2 Redebeiträgen informierten die Redenden über den aktuellen Stand der Entwicklungen, über den Kommunikationsabbruch seitens des Eigentümers und des Architekten. Außerdem wurde das Geschehen in den Kontext des Freiraumsterbens in Freiburg und anderswo gesetzt.
Ja, auch wir von der Bike Kitchen wollen uns noch zu Wort melden. Wir blicken auf die letzten Ereignisse zurück. Vor etwa einem Monat startete die Fahrraddemo mit dem Motto Bike Kitchen retten, bildet Ketten und trug ihren Unmut in die Stadt. Die Demo endete dann überraschend als Straßenfest vor der G19. Zuvor wollte sich der Architekt Platt samt Abrissunternehmen mit oder ohne Ankündigung Zutritt zu den Gebäuden verschaffen. Und jetzt...
Dieser Beitrag ist vor ein paar Tagen entstanden und an dieser Stelle wird jetzt im besten Fall gesagt. Bisher wurde die fadenscheinige Begehung verhindert. Wir sträuben uns, dem Abrisskommando Zutritt zu verschaffen. Einerseits da das Vorgehen für alle Aktiven in der Gartenstraße 19 nicht verständlich ist. Und andererseits, weil der kulturelle Wert dieser selbstverwalteten Räume vom Eigentümer mit den Füßen getreten wird. Eine intakte Fahrradwerkstatt, die seit 10 Jahren besteht, und ein Haus, das gerade aktiv gestaltet wird, soll einer Parkplatzfläche weichen. Und warum? Weil wir in den letzten Jahren etwas umständlich waren, unsere Strukturen anders als konventionell laufen. Vielleicht sind wir zu unbequem. Offensichtlich ist, der Eigentümer, der zwischen Köln und Düsseldorf wohnt, hat uns verarscht. Im letzten Sommer führten wir gut gemeinte Gespräche zu diesem Resultat. Ciao Bike Kitchen, ciao G19. Und mit dem heutigen Datum die Verdrängung eines weiteren Orts, dem Späti.
Allerdings hat Freiburg es schon oft durchblicken lassen. Die Orte gehen, aber die Menschen bleiben. Lasst uns die Freiräume wieder zurückholen. Auch deshalb blicken wir auf einen kämpferischen Sommer. Es ist nicht die bloße Sache oder das aggressive Verhalten seitens Johannes Platt, dem Architekten, und das profitorientierte Verhalten des Eigentümers Walter Hafner gegenüber dem Projekt und den AnwohnerInnen. Betroffen macht das Schwinden unserer Freiräume. Ja, wir leben nicht in Berlin und Freiburg ist auch nicht die dreckigste Stadt. Aber wir fragen uns, was für eine Stadt ist sie denn? Es reicht nicht aus, junge, engagierte, alternative, kreative, widerständige auf den Platz der alten Synagoge zu schicken.
Wir wissen von der Stadtverwaltung, VermieterInnen und EigentümerInnen, haben wir nichts zu erwarten. Und deshalb bleiben wir und gestalten die Stadt von unten.
Ja, und heute Morgen war ein Abrissunternehmen in Begleitung der Polizei am Haus Gartenstraße 19 gewesen und hat sich daran zu schaffen gemacht. Vor dem Loretto-Bad, dem einzigen Bad in der BRD, in dem es einen abgeschlossenen Teil für Frauen gibt, steht seit neuestem eine potthässliche Statue. Sie soll die Geschichte der griechischen Wassernymphe Syrinx und des Gottes Pan darstellen, eine antike Version einer Vergewaltigungserzählung. Stattdessen sieht die Betrachterin aber vor allem eine erotisierte Version eines Frauenkörpers, unter dem eine männlich gelesene, fast dämonische Figur lauert. Verschämt hält sich Loretta die Hand vor die Vulva. Nach der reißerischen Berichterstattung in den lokalen Medien sprechen wir mit einer Kunsthistorikerin über feministische Perspektiven auf die Skulptur.
In der Leitung jetzt Lisa Adams. Sie hat Kunstgeschichte in Berlin und Paris studiert und ist auch Freiburgerin und für uns jetzt quasi ein bisschen auch die Expertin rund um diese Debatte zur Loretta-Statue. Erstmal schön, dass du heute da bist. Guten Morgen.
Guten Morgen, sage ich dir auch. Mhm.
Ja, genau. Meine erste Frage an dich ist eigentlich, kannst du uns kommentieren, was denn eigentlich hier für ein Bild vermittelt wird, nochmal zusammengefasst mit der Loretta-Statue eben und dieser ganzen griechischen Mythologie, die dahinter steht?
Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit den Aussagen des Künstlers beschäftigt, der ja gleich, der wahrscheinlich schon geahnt hat, dass er damit einen Diskurs entfacht auch und schreibt, ja, jeder sieht ja, was er sehen möchte, aber kunstwissenschaftlich gibt es natürlich bestimmte universelle Bildsprachen, zu denen ich gerne auch mal was sagen kann. Warum hat er dieses Thema denn überhaupt gewählt? Also die Geschichte von Pan und der Nymphe ausgerechnet an so einem Ort zu platzieren, ist auch sehr fraglich. Also man muss immer die Topografie bedenken und vor einem Damenbad diese Geschichte darzustellen auf diese Art ist schon sehr speziell. Man sieht diese Frau auf den Schultern des Pan, der dort sitzt. Pan hat nach wie vor die Panflöte auch in der Hand. Wenn man diese Geschichte mal nachliest, dann wird da beschrieben, die Nymphe ist der Vergewaltigung entkommen. indem sie sich in ein Schilfrohr verwandelt und Pan schneidet sie dann und macht diese Panflöte daraus. Kann man diskutieren, ob das ein Entkommen ist, wenn sie den Rest aller Zeiten dazu verdammt ist, bespielt zu werden von diesem Lüstling. Und da sind wir schon mitten in der Debatte.
Total. Entkommen kann man ja auch nicht dieser unglaublich übersexualisierten oder auch exotisierten Darstellung von der Nymphe mit irgendwie einem sehr großen Brustumfang, einer sehr kleinen Taille und dann einen übertriebenen oder auch ganz nicht naturalistischen Darstellungen eines Frauenkörpers. Welche Körpernorm wird denn hier dargestellt? Absolut. Und was hat das in der Kunstgeschichte damit was gibt es da eigentlich für Bezüge in der Kunstgeschichte?
Also das ist ganz klar kein Rubenskörper. Das ist nicht mal mehr modern, sondern zeitgenössisch so eine Mischung aus Kunsthandwerk und Playmate-Kalender. Dieser Busen ist ja auch anatomisch gar nicht, also ein Busen, weiblicher Busen fängt nicht unterm Hals an. Da gibt es noch ein Schlüsselbein und irgendwo auf Höhe der Achseln fängt dann das Fettgewebe an. Selbst wenn man die hochdrückt, also es ist kein Körper, wie er so natürlich entstehen würde. Auch die Kardashians tragen Shapewear. So. Und interessant ist dann, wenn Boulevardmedien von Busen, Zoff, Brust, Frust und zu nackt für Freiburg schreiben, weil es geht ja nicht um die Nacktheit. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht an dieses Bild von Delacroix, das vielleicht manche kennen, die Freiheit, die das Volk führt.
Kannst du das mal kurz beschreiben?
Ja, das ist das Bild der Französischen Revolution. Viele kennen es wahrscheinlich vom Sehen. Das ist diese junge Jakobinerin, die die Fahne schwenkt und im Eifer des Gefechts ist ihr das Gewand runtergerutscht, beide Brüste entblößt, aber natürliche Brüste und zu ihren Füßen ist die Schlacht und ein kleiner Junge blickt zu ihr auf. Sie ist überhaupt oben, also sie ist im oberen Bereich des Bildes. Das hat nichts Sexualisierendes. Und sie als Allegorie auf die Freiheit ist nackt als Befreiungsschlag, aber sie breitet die Arme auch aus. Also bei der Loretta-Skulptur schreibt der Künstler, die Figur ist, die Frau ist frei und selbstbestimmt. Das ist ja Quatsch. Wenn ich beide Hände brauche, um meine sexuellen Merkmale zu verdecken, dann bin ich nicht selbstbestimmt.
Ja, total. Um Selbstbestimmung geht's ja auch in dem offenen Brief. Allerdings zum Beispiel in den lokalen Medien ist noch total umstritten, ob das hier überhaupt was mit sexualisierter Gewalt oder mit einem sexualisierten Blick an sich zu tun hat. Wieso schaltet zum Beispiel die Badische Zeitung das beständig ab?
Das ist ja ein klassischer Diskurs der Aggressoren, auch zu sagen, wenn ihr das übergriffig findet, dann seid ihr zu prüde. Das war ja nicht so gemeint. Aber eben, man kann bestimmte Bildsprache daraus lesen, die in unserem Kulturkreis universell ist, wenn die Frau den Kopf senkt, wenn sie die Arme so um sich klammert. Diese Nymphen werden klassisch eigentlich vielleicht mit Blumen bedeckt dargestellt und herumspringend, aber das ist keine Darstellung einer freien Frau. Und auch, dass der Pan eben immer noch im Bild ist. Also ganz klassisch, es gibt ja auch die Darstellung von der Susanna im Bade. Das ist ein sehr altes Topos auch, ist eine biblische Geschichte von böser Lust in der Übersetzung. Dieses Nachstellen, das hat ja nicht mal unbedingt was mit Sexualität zu tun, sondern eben sich zu ermächtigen und haben zu wollen. Und bei klassischen und auch bei modernen Darstellungen sind die Alten, die Susanna beobachten, voyeuristisch und verführen wollen und dann abgelehnt werden, oft mit im Bild. Die rächen sich dann, indem sie des Ehebruchs bezeichnen. Lange Geschichte, aber dieses Bild wurde von Künstlern oft genutzt, wenn sie Nacktheit darstellen wollten. Und die Alten sind mit im Bild und der Betrachter selber ist auch Voyeur. Und in dem Fall ist das ja auch so. Also es kommen viele Muslimas aus dem Elsass in dieses Damenbad und die sind mit dieser Figur konfrontiert. Und es ist für mich noch nicht mal eine moderne Rezeption, von diesem Thema.
Genau, wenn, da springe ich mal rein. Auch von wegen selbstbewusst, das gibt ja jetzt auch gerade bei vielen Feministinnen diese Debatte auch um Vulva, weil das so ein großes Tabu ist. Und in der Kunst war das ja auch lange verboten oder ich glaube immer noch, Vulven darzustellen. Und wenn es um Selbstbewusstsein geht, also so wie die Frau dargestellt, das ist sie ja, wie gesagt, in Anführungsstrichen sehr verschämt. Also ich finde, das ist auch sehr der Gegensatz zu dem, was gerade auch in so feministischen Bewegungen auch gerade diskutiert wird.
Auf jeden Fall. Und sie senkt den Blick. Dass, wenn man davor steht, dann sieht sie wahrscheinlich den Betrachter an. Ich muss gestehen, ich stand noch nicht davor. Aber ein gesenkter Blick ist auch universell ein Zeichen von Keuschheit. Und dieser Begriff Keuschheit ist ja auch absolut problematisch. Wenn die Figur heißt Keuschheit und Begehren, dann geht es um männliches Begehren.
Entschuldige, sagst du nochmal was zu dem Begriff Keuschheit?
Naja, das Keuschheit ist ja eigentlich die Frau, die noch unerfahren ist oder noch keine sexuellen Regungen hat. Und dass die jungfräuliche Frau oder die Frau, die eigentlich nicht möchte, die so schön und keusch ist, besonders begehrenswert ist, ist halt auch sehr problematisch und sollte eigentlich auch nicht mehr so sein.
Darf ich noch mal was anderes fragen? Du hast da ja auch ziemlich viel recherchiert. Warum kam nie jemand auf die Idee, einer Feministin oder einer Frau Sternchen den Auftrag zu geben oder Besucherinnen des Lorette Chabad. Da gibt es ja auch Künstlerinnen. Ich weiß, es gibt eine, die malt auch wunderschöne Bilder von den Frauen, die dort sind. Hast du da was mitbekommen?
Ich habe mich exakt dasselbe gefragt. Warum beauftragt man überhaupt einen Mann, der sowas macht? Warum als Werkstoff Holz? Das ist so in Verbindung mit Wasser für mich auch ein bisschen seltsam. Es hat so ein bisschen was von Schwarzwaldromantik, ne? Also es gibt ja diese Holzfiguren von Bären und Eichhörnchen, die haben was Nettes, leicht rustikales, aber
wäre besser gewesen, Eichhörnchen.
Wie bitte?
Ich habe gerade gesagt, wäre besser gewesen, Eichhörnchen da hinzustellen.
Ja, also wie ich das mitbekommen habe, hat der Vorstand des Loreto-Bads, der das in Auftrag gegeben hat, gesagt, wir haben dem Künstler Freiheit gelassen, wir haben uns darauf verlassen. Aber wie du schon sagst, wir haben auch großartige Bildhauerinnen in Freiburg. Es gibt ja diese Steinmetzschule oder eben Bilder aus dem Bad selber. Aber wie ich es mitbekommen habe, hat der Vorstand sogar schon seinen Rücktritt angeboten. Das ist ja auch ein großer, großer, einsichtiger Schritt.
Das ist ja spannend, nachdem ja der Vorstand erst seit kurzem weiblich besetzt ist und 25 Jahre lang dieser Förderverein nur von Männern geführt wurde, in diesem bürgerlichen Damenbad. Schon auch spannend, dass jetzt da eventuell ein Rücktritt dann auch kommt. Ja, ich würde so langsam zum Ende kommen, weil wir noch ein zweites Interview auch haben mit den Unterzeichnerinnen des Briefes. Gibt's noch was du auf jeden Fall kommentieren möchtest an der Stelle?
Also der Brief fasst das ja sehr schön zusammen. Ich habe den auch schon gelesen. Ich persönlich würde sehr interessieren, ob das eine geplante Aktion war, um diesen Diskurs zu entfachen, dass von Liebesrausch, von wenn das Objekt der Begierde ablehnt, das dann irgendwie gestraft werden muss. In diesem Kontext mit dem einzigen Bad in Deutschland, wo sich Frauen diesen Blicken entziehen können, oder ob da jemand wirklich so naiv ist und einfach denkt, ich hau jetzt hier ein hübsches Playmate aus Holz.
Griechenland wertet die Türkei in Zukunft als sicheres Drittland für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Das haben Außen- und Asylministerium Anfang Juni gemeinsam entschieden. Wir sprachen mit Karl Kopp von Pro Asyl über die Folgen dieser Einstufung für Geflüchtete, die Rolle der EU bei dieser Entscheidung und ob die Türkei überhaupt als sicherer Drittstaat gesehen werden kann.
Griechenland wertet die Türkei in Zukunft als sicheres Drittland für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Das haben Außen- und Asylministerium Anfang Juni gemeinsam entschieden. Wir sprechen jetzt mit Karl Kopp, er ist unter anderem Director of European Affairs von Pro Asyl, über diese Entscheidung und die Folgen dafür. Guten Morgen, Herr Kopp.
Guten Morgen.
Herr Kopp, was genau ist denn überhaupt ein Drittstaat und welche Rollen haben Drittstaaten in der EU-Asylpolitik?
Naja, es geht, ist kein neues Thema, es geht um die Konzeption, dass man aus der Türkei ein sicheres Drittland macht. Ein sicheres Drittland für Schutzsuchende, beispielsweise in Griechenland. Das haben wir schon seit 2016 vermittelt, die Konstruktion mit dem Türkei-Deal, damals mit Erdogan, dass man sagt, in Griechenland finden eigentlich nur noch Schnellverfahren in Anführungszeichen unter elenden Bedingungen auf den Inseln statt. Mhm. De facto war es aber so, dass man in den letzten Jahren, schlimm genug, vor allem syrische Flüchtlinge unter dem Aspekt, warst du nicht schon sicher in der Türkei, untersucht hat. Das hat zu viel Elend und Leid geführt, weil auch ja, über 100.000 Menschen sind bis heute unter schwierigsten Bedingungen in den sogenannten Hotspots gezwungen gewesen zu leben und haben dort irgendwie ein Asylverfahren durchlaufen, was nicht fair und nicht rechtsstaatlich war. Und jetzt kommt eine neue Konstruktion, jetzt sagt die neue griechische Regierung, oder nicht mehr neue, aber seit 2 Jahren sind sie jetzt an der Macht und sagt, wir, die Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden machen wir jetzt, die sollen alle dieses Konzept sichere Drittstaaten dem unterworfen werden und sollen möglichst in die Türkei zurückgeschickt werden. Das ist Syrien, Afghanistan und dann haben wir auch Somalis. Damit hat man 66% aller Antragstellerinnen vom letzten Jahr. Und man hat vor allem auch Menschen, die im letzten Jahr 77% aller Menschen, die in Griechenland Asyl bekommen haben, also einen Flüchtlingsstatus, die sollen in Zukunft diesem Konzept unterworfen werden. Ein bisschen kompliziert. Das heißt nämlich, falls sie nicht zurückgeschoben werden können oder abgeschoben werden in die Türkei, werden sie ewig lang inhaftiert werden und werden keinen Status bekommen. Sie werden also im Elend leben und werden Menschen sein, die statuslos auf ihre irgendwie geartete Abschiebung in die Türkei warten. Das heißt, einen größeren Teil der Schutzberechtigten nimmt man den Status, führt sie ins Elend. Und das findet statt, ohne nennenswerten Aufschrei. Nein, es gibt überhaupt keinen Aufschrei aus Brüssel, Berlin. Auch der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ist noch vergleichsweise zurückhaltend in seiner Kritik. Und das ist eine neue Qualität. Ich mache praktisch aus Menschen, die den GFK-Status, also den Genfer Flüchtlingskonvention-Status bekommen sollten, Schutzlose. Nicht mal tolerierte, sondern Menschen, die irgendwie im Limbo, im Elend leben sollen.
Mhm. Am 1. Juni, also wenige Tage auch vor dem Ministerialbeschluss, haben ja Deutschland, Frankreich und 4 weitere EU-Staaten auch sich in einem Brief an die Kommission gewandt, in dem sie die Sekundärbewegung von anerkannten Flüchtlingen mit Reisedokumenten aus Griechenland anprangerten und auf Maßnahmen pochten, die Abschiebung dieser Geflüchteten zu ermöglichen. Haben diese EU-Staaten Griechenland denn zu dieser Entscheidung gedrängt?
Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang, wie Sie schon sagen. Erst gab es den Brief, wo sich die Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und die Schweiz empören, dass anerkannte Flüchtlinge einfach legal weiterreisen, beispielsweise nach Deutschland, 17.000 seit Sommer letzten Jahres. Und dann nochmal in Deutschland Asyl beantragen, weil sie sagen, was auch die höchsten deutschen Gerichte mittlerweile sagen, es gibt dort kein Bett, kein Brot, keine Seife für uns. Es gibt gar nichts für uns Anerkannte. Wir haben zwar Papiere, aber wir haben keine Überlebenschance. So, das kritisieren jetzt diese Staaten und sagen, da entdecken sie auf einmal auch die EU-Grundrechtecharta, die verletzt wird, etc. und machen massiv Druck auf die Kommission, auf Griechenland, die sogenannte illegale Ausgabe dieser Papiere, was völkerrechtskonform ist, zu beenden. Sie wollen eigentlich einen Druck erzeugen auf Griechenland, der sagt, okay, ihr kriegt noch mal mehr Geld, aber wir wollen ihr müsst uns auch Garantien liefern, dass wir die Leute abschieben können. Darum geht es. Und dann kommt ein paar Tage später Griechenland und das ist jetzt kein direkter Zusammenhang, sondern nur ein zeitlicher Zusammenhang und sagt, okay, in Zukunft werden all diese Menschen, denen wir momentan zu Recht einen Flüchtlingsstatus geben, die werden auch unter das Konzept des sicheren Drittstaats Türkei gefasst und werden entweder abgeschoben nach einem Schnellverfahren, Zulässigkeitsverfahren, wo man gar nicht ihr Inhalt prüft, sondern einfach nur die Frage, was nicht schon sicher bei Erdogan, und dass die Leute dann praktisch ohne Status, entweder sie werden abgeschoben oder sie leben ohne Status schutzlos in Griechenland und werden dann über die Balkanroute unter erbärmlichsten Bedingungen mit Schlepperdiensten versuchen, nach Zentraleuropa zu kommen, aber statuslos. Das ist der Zusammenhang.
Wie schätzen Sie denn auch als Pro-Asyl diese Entscheidung ein? Ist denn die Türkei überhaupt ein sicherer Drittstaat?
Na, wir haben es von Anfang an gesagt, die Türkei war schon vor dem Putsch und gegen Putsch im Juli 2016 kein sicherer Drittstaat für Flüchtlinge, weil die Türkei auch nach europäischem Recht nicht die Kriterien erfüllt. Zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention ist in der Türkei, steht hier unter einem geografischen Vorbehalt. Nur europäische Flüchtlinge können eigentlich einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen. Die Türkei hat sich meilenweit von Menschenrechts- und Flüchtlingsrechtsstandards in den letzten Jahren wegentwickelt. Es gibt brutale Zurückweisungen an den türkischen Grenzen, es gibt Schüsse auf Flüchtlinge aus Syrien, es gibt wahnsinnig viele Mauerbauten um die Türkei herum, es gibt willkürliche Abschiebungen, vor allem nach Afghanistan, in den Iran, und dementsprechend ist die Türkei für Schutzsuchende nicht sicher, auch wenn sie zeitgleich 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt. Also das ist vielleicht erstmal widersprüchlich, und mittlerweile ist die Türkei auch bezogen auf eigene Staatsangehörige eines der Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden in der Europäischen Union, weil die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich so dramatisch verändert hat oder nicht mehr existent ist.
Sie haben ja als Pro-Asyl zusammen mit Refugee Support Again bezüglich der Entscheidung Griechenlands deutliche Worte gefunden, und die haben Sie auch heute nochmal formuliert. Außerdem stellen Sie ja auch in der Presseerklärung von letzter Woche bestimmte Forderungen. Können Sie vielleicht für unsere HörerInnen diese nochmals ausführen?
Ja, wir haben vereinfacht gesagt, dass das Recht auf Asyl mit dieser Entscheidung, aber auch mit der vorherigen Praxis in Griechenland schon de facto weitgehend außer Kraft gesetzt ist in Griechenland. Und das geschieht alles mit tatkräftiger Unterstützung der Europäischen Union oder auch auf Druck der Europäischen Union. Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention, die wir demnächst feiern, ist in Griechenland, wird die langsam entsaftet. Wir haben gesagt, diese Regelung, diese Staaten als sichere Drittstaaten, also diese Herkunftsländer der sicheren Drittstaatenkonzeption zu unterwerfen, muss sofort zurückgenommen werden. Es muss europäischer Druck ausgeübt werden, dass das geschieht und dass eben auch die Verhältnisse in Griechenland genauer untersucht werden, weil in Griechenland finden de facto systematische Pushbacks, illegale völkerrechtswidrige Zurückweisungen von Schutzsuchenden auf See und auf der Landgrenze statt. Und um diese, das ist praktisch ein elementarer Verstoß gegen Flüchtlingsrechte, und das geschieht de facto im Namen der Europäischen Union. Es wird eigentlich, Griechenland wird in diesem Bereich als Türsteher Europas, als Schild Europas gefeiert. Und da zeigt sich, dass es nicht nur die Kritik an Griechenland wichtig ist, sondern man muss sehen, dass Europa Griechenland genau zu dem gemacht hat, was sie wollen, nämlich, dass man möglichst Flüchtlinge von Europa wegholt, und deshalb übernimmt die griechische Regierung, die griechischen Behörden betreiben praktisch die schmutzige Türsteherfunktion. Das muss beendet werden. Und drittens haben wir gesagt, das gilt aber ganz generell, dass die Anerkennung von Flüchtlingen, es sind mehrere 10.000, die in Griechenland einen Schutzstatus bekommen haben, vor allem aus Syrien und Afghanistan und Somalia, dass man diese Anerkennung auch wechselseitig anerkennt. Das heißt, dass Flüchtlinge ein Recht haben auf Freizügigkeit nach Anerkennung. Das heißt auch, sie haben das Recht, sie sollten das Recht haben, wie EU-Bürgerinnen das Land ihrer Wahl zu suchen und nicht in Deutschland über Jahre hinweg in der rechtlichen Auseinandersetzung in einer Limbo-Situation leben. Also Freizügigkeit anstatt bürokratisches Hin- und Her-Verhandeln. Das ist eine zentrale Forderung, die nicht neu ist in Europa, aber die man immer wieder erheben muss, weil sonst haben wir eben mehrere 10.000 Menschen, die weiterreisen aus dem Elend Griechenland und dann nirgendwo richtig ankommen, sondern über Jahre hinweg, ja, in der Limbo-Situation ohne adäquate Flüchtlingsrechte in Deutschland und anderswo leben müssen.
Das war Karl Kopp von Pro Asyl und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 23. Juni 2021.